SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Es regnet und regnet und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Vor allem in den südlichen und östlichen Nachbarstaaten Deutschlands sind Wassermassen heruntergekommen. Wir schauen heute Morgen natürlich auf die aktuelle Lage in den Hochwasser- und Überflutungsgebieten. Angefangen mit Österreich und unserem Korrespondenten Wolfgang Fichtel.
Wichtige U-Bahn-Linien in Wien unterbrochen bis mindestens Mitte der Woche. Die Auffahrt zur Westautobahn A1 gesperrt wegen Hochwasser. Teile der Südautobahn ebenfalls. Dazu die Reisewarnung der ÖBB, der österreichischen Bundesbahnen. Wichtige Zugstrecken sind unterbrochen. Wer nicht muss, soll nicht Bahn fahren. Der nur langsam nachlassende Dauerregen, das Hochwasser danach lähmen ganze Landstriche in Österreich und die Hauptstadt Wien. Niederösterreich bleibt Katastrophengebiet. Auch wenn der Regen etwas nachlässt, das Wasser fällt auf vollgesogene Böden, treibt also weiter die Hochwasserpegel im Kamptal, in St. Pölten, der Landeshauptstadt und donauabwärts. Dämme sind gebrochen, Wohnviertel überschwemmt. In einer Region, die eigentlich nach der Hochwasserkatastrophe 2002 vorbildlich in Hochwasserschutz investiert hat. Aber bis zu 360 Liter Wasser pro Quadratmeter waren einfach zu viel. Und noch eine schlechte Nachricht. Die Schneefallgrenze steigt wieder. Es wird wärmer. Die bis zu 2 Meter Neuschnee in den Alpen beginnen zu schmelzen. Bitte langsam, hoffen Sie. Im Tal.
Ja, auch in Tschechien hat sich die Hochwasserlage dramatisch zugespitzt. Besonders betroffen ist der Osten des Landes. Dort sind örtlich bis zu 500 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen. Marianne Ahlweis.
Besonders an der Grenze zu Polen sind die Folgen verheerend. Häuser wurden fortgerissen, Menschen mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden, Orte und ganze Städte sind von der Außenwelt abgeschnitten, etwa Krynow. Flüsse erreichten Pegelstände wie seit mehr als 100 Jahren nicht. Die Infrastruktur ist stark beschädigt, wichtige Bahnverbindungen sind unterbrochen, Straßen überflutet. Tausende Haushalte in Tschechien sind nach wie vor ohne Strom, Handynetz oder Internet. In Teilen des Landes soll es bis Dienstag weiterregnen. Der Krisenstab der tschechischen Regierung rechnet damit, dass die Hochwasserlage noch tagelang bedrohlich bleiben könnte, auch an der Elbe. Doch die Sicherheitskräfte bleiben optimistisch, dass sie größere Städte vor Überflutungen schützen können, auch Brünn und Prag. In der Slowakei haben sich die Aussichten für Bratislava verschlechtert. Straßen sind überflutet, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, die Schulen bleiben geschlossen.
Nicht ganz so heftig ist die Lage in Bayern. Dort hat es auch sehr viel geregnet, aber zumindest sind die Hochwasser nicht so hoch wie bei der Hochwasserflut im Juni. Das prognostiziert zumindest der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Eine Entwarnung gibt es aber trotzdem vorerst nicht. Margit Ehrlich berichtet.
Bis zum Dienstag regnet es laut Prognosen teils andauernd, vor allem im Süden und Südosten Bayerns. Die Wasserstände der Flüsse und Bäche könnten wieder steigen. Flächendeckende Überschwemmungen von bebauten Gebieten werden aber nicht erwartet. In Passau erreichte der Pegel der Donau demnach am frühen Sonntagmorgen einen ersten Scheitelpunkt. Einige Wege und Parkplätze wurden gesperrt, wie die Stadt mitteilte. Der Wintereinbruch in den Alpen bringt eine erhöhte Lawinengefahr in höheren Lagen mit sich. Die Lage werde in den nächsten Tagen angespannt bleiben. Schneehotspots sind derzeit die Berchtesgadener und Chiemgauer Hochlagen. Wegen steigender Schneefallgrenzen rechnen die Rettungskräfte zudem mit weiterem Hochwasser in der Region. Erst im Laufe des Dienstags soll sich die Wetterlage entspannen und die Temperaturen steigen wieder deutlich an.
Es sieht so aus, als wäre Donald Trump einem weiteren Angriff gerade noch so entkommen. Trump war wohl gerade Golf spielen, als der Secret Service einen mutmaßlichen Schützen in der Nähe des Golfplatzes entdeckt hat und das Feuer eröffnete. Die Umsicht der Personenschützer hat US-Präsident Biden jetzt nochmal gelobt. Er sei erleichtert, dass der ehemalige Präsident unversehrt sei. Aus Washington, Julia Kastein.
Wie der Secret Service in einer Pressekonferenz mitteilte, hatte ein Vorauskommando der Personenschützer von Trump im Gebüsch am Platzrand einen Gewehrlauf ausgemacht. Sie gaben mehrere Schüsse ab. Der mutmaßliche Täter konnte erst zu Fuß und dann mit einem Auto flüchten, wurde aber kurz darauf nur ein paar Meilen nördlich gestellt und festgenommen. Über Identität und Motiv verrieten die Behörden offiziell bislang nichts. Laut US-Medien handelt es sich um einen 58-jährigen US-Bürger, der in sozialen Netzwerken Trump als Gefahr für die Demokratie bezeichnet haben soll. Im Gebüsch fanden die Ermittler unter anderem ein Sturmgewehr mit Zieloptik und eine GoPro-Kamera. Trump selbst war zum Zeitpunkt des Vorfalls laut Polizei nur rund 400 Meter entfernt.
Kenia zuletzt, jetzt Usbekistan. Bundeskanzler Scholz hat zum Beginn seiner Zentralasienreise ein Migrationsabkommen mit dem Land unterzeichnet. Die Vereinbarung soll es Fachkräften erleichtern, nach Deutschland zu kommen. Gleichzeitig sollen ausreisepflichtige Usbeken leichter abgeschoben werden können. Uli Haug.
Insbesondere auf Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich hofft die Bundesregierung. Außerdem wird die Rückführung von Usbeken ohne Bleiberecht erleichtert. Doch dabei geht es auch nur um rund 200 Personen. Das sind weniger als 0,1% aller 225.000 ausreisepflichtigen Migranten in Deutschland. Abkommen mit einzelnen Herkunftsländern sind ein zentraler Bestandteil der Migrationspolitik der Bundesregierung. Migrationsabkommen gibt es bereits mit Indien, Georgien, Marokko und Kolumbien. Mit Moldau und Kirgisistan sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Und auch mit den Philippinen und Ghana laufen derzeit Gespräche.
In kommunalen Krankenhäusern kann es heute zu Einschränkungen für Patienten kommen. Der Grund ist ein ganztägiger Warnstreik der Ärztinnen und Ärzte. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat dazu aufgerufen, sie will Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen, die nach zwei ergebnislosen Runden morgen fortgesetzt werden sollen. Der Marburger Bund fordert unter anderem 8,5% mehr Geld bezogen auf ein Jahr, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Vergütung für Bereitschaftsdienste. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz am Abend mit 1:2 gegen Bremen verloren und das, obwohl die Mainzer die letzte halbe Stunde einen Spieler mehr auf dem Platz hatten. Das konnte der Mainzer Kapitän Jonathan Burkhardt selbst eigentlich kaum glauben.
Unglaublich, dass eine rote Karte für den Gegner gefühlt der Knackpunkt im Spiel ist. Wir haben auf einmal Konter gefangen zuhauf. Wir haben es nicht mehr geschafft, uns sauber über die Außen, über Flanken Torchancen zu erspielen und das tut sehr, sehr weh, wenn man wirklich in Überzahl heute das Spiel herschenkt.
Der Mainzer Kapitän Jonathan Burkhardt war das. In Los Angeles sind heute Nacht die Primetime Emmy Awards vergeben worden. Die wichtigsten Auszeichnungen der US-Fernsehindustrie. Wie jedes Jahr wurden die besten Fernsehfilme und Serien in mehreren Kategorien prämiert. Außerdem gab es zahlreiche Preise für Darstellerinnen und Darsteller, für Regie und Drehbuch. Zu den großen Favoriten zählten die Serien Shogun und The Bear, die jeweils 25 bzw. 23 Mal nominiert waren. Reinhard Spiegelhauer.
Beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, beste Regie und beste Dramaserie. Shogun holte bei den Primetime Emmy Awards tatsächlich nochmal 4 Auszeichnungen. Die opulente Serie handelt von Macht, Intrigen und Liebschaften im Japan des 17. Jahrhunderts. Am vergangenen Wochenende hatte es dafür schon 14 Preise in den sogenannten kreativen Kategorien gehagelt, unter anderem für herausragendes Casting, visuelle Effekte und Originalmusik. Insgesamt also 18 Emmys. Shogun vom Disney-Fernsehsender FX war mit Abstand die erfolgreichste Serie. In der Kategorie Comedy-Serie war wie erwartet The Bear erfolgreich. Beste Serie, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin und bester Nebendarsteller. Die Serie um einen Sandwich-Imbiss in Chicago hatte am vergangenen Wochenende immerhin auch schon 7 Auszeichnungen eingefahren, landet also bei insgesamt 11 Emmys. Noch ein Erfolg für FX. In der dritten wichtigen Serienkategorie, Miniserie, war die Netflix-Produktion Rentier Baby erfolgreich. Beste Miniserie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Nebendarstellerin. 2 Kreativ-Emmys hatte die Serie vorher auch schon bekommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viele Wolken, die Sonne zeigt sich ja nicht kaum. Im Süden von Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg setzt im Tagesverlauf zeitweise Regen ein. Nördlich der Nahe bleibt es meist trocken. Am meisten Regen kommt Richtung Oberschwaben zusammen und runter. Die Temperaturen erreichen 9 Grad im Südschwarzwald und bis zu 19 Grad werden es an der Mosel. Morgen dann wolkig und gebietsweise nass und am Mittwoch, da wird's dann wieder ein bisschen freundlicher mit Wolken und Sonne und es wird aber auch wieder ein bisschen wärmer.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute startet die Woche der Klimaanpassung. In ganz Deutschland stellen Kommunen Projekte vor, wie sie ihre Gemeinde für den Klimawandel fit machen wollen. Auch der Bund unterstützt dabei. Vinetta Richter berichtet aus Berlin.
Es wird nicht nur im Sommer immer heißer, es kommt auch zu immer mehr Extremwetterereignissen in Deutschland. Und deswegen will die Bundesregierung nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimaanpassung. Seit Juli diesen Jahres ist das Klimaanpassungsgesetz in Kraft und damit ist jede Kommune verpflichtet, eine Anpassungsstrategie zu entwickeln. Klar ist, nicht jede Kommune ist Klimaexpertin. Und deswegen gibt es vom Bund das Zentrum Klimaanpassung. Hier bekommt man tatkräftige Hilfe.
Die Angebote, die bei uns stark genutzt werden, das ist unsere Beratungshotline mit 80 bis 90 Anfragen pro Monat. Wir haben einen Beratungsworkshop, den wir für Kommunen vor Ort anbieten. Der ist für dieses Jahr schon ausgebucht, aber fürs nächste Jahr kann man uns gern wieder anfragen.
Sagt Dr. Andrea Fischer-Hotze. Sie ist eine von vier Leiterinnen des Zentrums. Expertinnen und Experten kommen also auch in die Gemeinden und helfen, die ersten Schritte einer Klimaanpassungsstrategie zu erarbeiten. Dazu gehört zum Beispiel ein Hitzeaktionsplan, aber auch eine Starkregengefahrenkarte. Das ist eine Karte, auf der man die Gebiete sieht, die bei starkem Regen überflutet werden könnten. Sie ist also essentiell bei der Planung von Schutzmaßnahmen. So eine Schutzmaßnahme kann ganz schön teuer sein. Und deswegen hilft das Zentrum Klimaanpassung auch bei der Beantragung von Fördermitteln. Die können aus ganz unterschiedlichen Töpfen kommen.
Dann gibt es sehr viel Förderung, wo nicht Klimaanpassung draufsteht, aber auch Klimaanpassung drin ist. Und selbst bei der energetischen Gebäudesanierung, bei dieser Förderung, da könnte man von druckdichten Fenstern bis hin zu Dach- und Fassadenbegrünung auch diese Einzelmaßnahmen gefördert bekommen. Da muss man kreativ sein.
Trotzdem ist klar, diese Fördermittel allein werden nicht ausreichen, damit in Deutschland alle Kommunen sich an den Klimawandel anpassen können. Eine Lösung?
Das Bundesumweltministerium prüft beispielsweise gerade, wie es auch im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, eine Verfassungsänderung, um Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe zu definieren. Wenn das der Fall wäre, könnte der Bund mit den Ländern zusammen direkt die Klimaanpassung finanzieren.
Aktuell bekommen die Kommunen zum Großteil das Geld für die Klimaanpassung von ihren jeweiligen Bundesländern.
Die Klimaanpassung wird teuer und die Maßnahmen der Klimaanpassung sind teuer, aber nichts tun wird noch teurer.
Deswegen passiert an vielen Orten schon einiges im Bereich der Klimaanpassung. Diese Projekte werden in der Woche der Klimaanpassung ab heute überall in Deutschland vorgestellt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ab heute wird an allen deutschen Grenzen wieder kontrolliert. Zu verdanken haben wir das einer sehr hitzig geführten Debatte über irreguläre Migration nach dem Attentat von Solingen. Im Süden und Osten Deutschlands wird an den Grenzen schon länger kontrolliert. Jetzt kommen Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Dänemark dazu. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Die Bundesregierung will mit den Kontrollen die irreguläre Migration begrenzen, Schleuser stoppen und Kriminelle festnehmen. Seit Monaten wird an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bereits stichprobenartig kontrolliert. An der deutsch-österreichischen Grenze sogar schon seit rund 9 Jahren. Bundeskanzler Scholz sagte, er habe begonnen, mit den Regierungschefs der Nachbarländer über die Grenzkontrollen zu sprechen. Polen und Österreich hatten Bedenken angemeldet. Laut Scholz stößte er bei seinen Gesprächen auf Verständnis. Alle würden verstehen, dass die Zahl der Menschen, die illegal nach Deutschland kommen, zu groß sei.
Zu den Grenzkontrollen, die ab heute gelten, hat sich auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das mit den Grenzkontrollen ist so eine Sache. Auf der einen Seite verweist die Innenministerin auf mehr als 30.000 Zurückweisungen an den Grenzen, die schon kontrolliert werden. Und 20% weniger Asylanträge im letzten Jahr. Auf der anderen Seite meckern die Auto- und Lkw-Fahrer in Polen schon ziemlich laut, dass sie an der Grenze jetzt dauernd im Stau stehen. Nun also auch an den Grenzen zu den Benelux-Ländern, Dänemark und Frankreich. Aus Frankreich wissen wir, dass sehr viele illegale Migranten, die dort ankommen, nach Großbritannien weiter wollen und nicht zu uns. Und dass aus Dänemark wahnsinnig viele Migranten nach Deutschland kommen, ist auch nicht belegt. Trotzdem wird es an diesen Grenzen jetzt Kontrollen geben. Auch weil das Thema so derartig hochgejetzt worden ist. Das Thema Migration ist eindeutig zum Wahlkampfthema geworden, obwohl alle gesagt haben, dass sie genau das nicht wollen. Was auch daran liegt, dass sich Opposition und Regierung beim Treffen zum Thema Migration nicht einig geworden sind oder vielleicht auch von vornherein nicht einig werden wollten. Das ist dem Thema nicht angemessen. Und ich erwarte von den demokratischen Parteien, und zwar von allen, dass sie das jetzt mal zusammen hinbekommen, statt sich nur gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Die Meinung von Berlin-Korrespondentin Evi Seibert. In Deutschland haben jedes Jahr rund 65.000 Menschen einen Herzstillstand. Nur wenn Ersthelfer mit der Reanimation beginnen und die Zeit bis zum Eintreffen der Profis überbrücken, haben Patientinnen und Patienten dann gute Chancen zu überleben. In Deutschland passiert das allerdings nur in rund der Hälfte der Fälle. Um an die 80% zu kommen, die in Norwegen oder den Niederlanden erreicht werden, gibt es unter anderem die Woche der Wiederbelebung. Ab heute. Stefan Tröndle.
Ein Weg, auch bei uns mehr Ersthelfer zu motivieren, ist die Wiederbelebung schon in Schulen zu üben. Da bundesweite Vorgaben fehlen, gibt es verschiedene Projekte. In Baden-Württemberg zum Beispiel Löwen retten Leben mit dem Roten Kreuz, in Rheinland-Pfalz und 5 anderen Ländern Retten macht Schule, für das die Björn-Steiger-Stiftung mit den Bildungsministerien zusammenarbeitet. Und es gibt viele weitere Initiativen wie Students Save Lives von der Mainzer Unimedizin. Mit Medizinstudierenden als Trainer wurde in Mainz und Umgebung in den vergangenen 5 Jahren 10.000 Schülerinnen und Schülern das Reanimieren beigebracht. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig sagte zur Woche der Wiederbelebung, das Thema Reanimation müsse mehr in den Vordergrund gestellt werden und es müsse ein Thema für die gesamte Gesellschaft sein.
Der Digitalverband Bitkom kürt heute die digitalste Stadt Deutschlands. Da denkt jetzt wahrscheinlich jeder, die Stadt ist auf jeden Fall nicht die Stadt, in der ich wohne. Aber unter den Favoriten beim sogenannten Smart City Index 2024 sind auch 3 Städte aus Baden-Württemberg. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Freiburg, Stuttgart und Ulm haben es zumindest schon mal auf die Shortlist geschafft und landen damit auf jeden Fall in den Top 10. Dabei ist Freiburg zum ersten Mal der Sprung in die Spitzengruppe gelungen. Der Bitkom vergleicht jedes Jahr, wie gut die 82 Großstädte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern digital aufgestellt sind. Dabei spielen 5 Bereiche eine Rolle, unter anderem die Verwaltung und Bürgerdienste, Energie und Umwelt, Mobilität und Bildung. Die digitalste Stadt in Rheinland-Pfalz war im vergangenen Jahr Trier auf Platz 13 des Smart City Index, schaffte es aber auch dieses Jahr nicht unter die Top 10 und auch Karlsruhe, das letztes Jahr noch auf Platz 10 gelandet ist, schafft es dieses Jahr nicht mehr auf die Liste der 10 Besten. Der Bitkom betont allerdings, dass die Städte in Deutschland grundsätzlich in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Digitalisierung gemacht haben.
In Duisburg beginnt am Mittag der sogenannte Stahlgipfel. Vertreter aus Politik und Wirtschaft diskutieren über die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland. Dabei geht es um Kosten und Standorte, aber auch um die Frage, wie die Branche klimaneutral werden kann, wenn sie es denn kann. Jörg Marksteiner.
Vor der Tagungshalle wollen 1.500 Stahlarbeiter auf ihre Lage aufmerksam machen. Aus mehr als 30 Werken in ganz Deutschland wollen sie dafür nach Duisburg kommen. Bei vielen der 50 stahlproduzierenden Firmen hierzulande ist die Lage angespannt. Der Branchenverband, die Wirtschaftsvereinigung Stahl, spricht sogar von einer existenzgefährdenden Krise. Der Grund: mehrere problematische Entwicklungen kämen gerade zusammen. Etwa die stark gestiegenen Energiekosten, dazu Überkapazitäten aus Asien, die nach Europa drängen und hier zu einem Preisverfall führen. Und vor allem kommen im Moment wegen der Wirtschaftsflaute weniger Bestellungen von den Hauptkunden der Stahlfirmen, den Autoherstellern, Baufirmen und dem Maschinenbau. Was die Lage zusätzlich verschärft, die Stahlbranche steht vor Milliardeninvestitionen, um die Firmen mit ihren insgesamt 80.000 Beschäftigten umzustellen auf eine klimafreundlichere Produktion.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.